Hey, schön, dass du da bist. Kennst du das? Die Liste der Spiele, die man eigentlich unbedingt noch zocken will, wird immer länger. Und bei all den Ankündigungen verliert man im Alltag einfach viel zu schnell den Überblick. Man will ja schließlich seine wertvolle Freizeit optimal nutzen. Genau darum machen wir dir das Gamerleben auf gamefeature.de jetzt ein ganzes Stück leichter. Melde dich einfach kostenlos an und stell dir mit wenigen Klicks deine ganz persönliche Release-Liste zusammen. Egal ob Blockbuster oder heißer Indie-Titel. Du hast die Spiele, die dich wirklich interessieren, immer perfekt auf dem Schirm. Übersichtlich und ohne langes Suchen. Und das Beste? Deine Stimme zählt. Mit deinen Favoriten votest du direkt für unsere Most Wanted Charts und zeigst der Community, welche Titel die echten Highlights des Jahres werden. Hol dir die Vorfreude und die perfekte Übersicht zurück. Jetzt kostenlos registrieren auf gamefeature.de. Und nun wünschen wir dir viel Spaß mit der neuen Episode von Game Feature.
Folgt das Game Feature Test Center mit einem brandneuen Spieletest für euch.
Hallo da draußen und herzlich willkommen, hier ist Game Feature mit einem Switch-Test Oceanhorn 2, die Fortsetzung vom Oceanhorn 1, wo ich persönlich es tatsächlich als, ich sag mal, Überraschungstitel damals in Erinnerung habe, wo ich mir eine Switch zugelegt habe und dann einfach mal die Demo-Bar gezogen habe. Und tatsächlich sehr verwundert war, weil es hat einfach dieses alte Zelda-Feeling noch mal ein bisschen aufleben lassen. Und das für ein Indie-Studio, das fand ich schon sehr bemerkenswert, muss ich sagen. Jetzt die Fortsetzung von Corn, Forks and Brothers, die wirklich, ja, 1000 Jahre zuvor spielt und im Grunde ja nichts anderes macht, als ich sag mal, ein Zelda-Klon zu sein. Und da haben wir das größte Problem daran, weil wir kennen ja alle den letzten großen Zelda-Teil für die Switch. Und hier muss sich einfach nun mal auch ein Zelda-Klon immer wieder messen. Und die Messlatte ist natürlich meilenweit oben und fast gar nicht zu erreichen und noch gar nicht mal so zu erreichen von einer Indie-Produktion, wo man wenig Leute hat, wo man wirklich sehen muss, dass das sehr gut an der Qualität herankommt. Tatsächlich merkt man dem Spiel sofort an, zum einen, dass der Riesenunterschied zu Oceanhorn 1, dass es deutlich in der Grafik zugelegt hat. Es ist jetzt eine komplette 3D-Welt, die sich auch durchaus sehen lassen kann. Also sehr schön bunt gehalten, tatsächlich sehr im Zelda-Look gehalten worden ist. Und dementsprechend auch das Gameplay sehr, sehr ähnlich ist. Aber man muss dann ehrlicherweise zugeben, es ist, bezieht sich immer noch auf die älteren Zelda-Teile. Ne? Es hat jetzt nichts mit Breath of the Wild zu tun. Und das ist auch gut so, dass man da so ein paar Parallelen hat und zu sagen, yo, ich fand die damaligen Zeldas immer geil und würde gerne mir jetzt so ein Spiel nochmal wünschen. Doch das Spiel hat tatsächlich ein paar Probleme und die möchte ich gleich vorweg euch nennen, weil das Problem an der ersten Geschichte ist einfach, Sie tropft so vor sich hin. Das ist jetzt wirklich keine schöne Geschichte, beziehungsweise es ist immer dasselbe, gut gegen böse. Da muss man, glaube ich, auch nicht mehr groß darauf zurückkommen. Ab und an werden so ein paar Storys drumherum erzählt, aber sehr vieles in Textboxen und so. Das ist alles auch in den Zwischensequenzen nicht gerade liebevoll gerendert, beziehungsweise animiert. Und man merkt da schon diese enormen Qualitätsunterschiede zu einem Zelda. Ja, und ich muss leider dieses Wort immer wieder gerne benutzen, weil es ist tatsächlich nichts anderes. Ja, es will einfach ein Zelda-Titel sein, möchte allerdings auch nicht so viel anders machen. Ne? Was es anders macht, ist es, dass man jetzt zum Beispiel in Gruppen kämpfen kann. Also wir bekommen im Verlauf der Kampagnen-Story Verbündete, die mit einem kämpfen. Das ist zum Beispiel ein Roboter oder die Trin, die uns dann unterstützen im Kampf. Und das tatsächlich auch nur sehr halbherzig. Ja, sie unterstützen uns aber auch bei Rätselpassagen, wo man so auf Druckschalter zum Beispiel gehen muss. Man stellt dann quasi oder gibt den Befehl, dass derjenige sich da draufstellen soll und dann hat man dieses Rätsel gelöst. Gleichzeitig helfen sie im Kampf eher bedingt. Ja, das muss man einfach so an der Stelle sagen. Das ist eher ein nettes Beiwerk, als zu sagen, so ein KI-Kamerad, der kämpft sehr gut dagegen. Nein, das ist nämlich nicht der Fall. Oftmals haben die Probleme, irgendwie die Feinde zu unterscheiden beziehungsweise zu agieren. Aber das ist jetzt auch nicht der springende Punkt dabei. Was mich viel ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat, war einmal das Gameplay im Kampf, weil wir gerade beim Kampf auch sind, weil bei den Hauptkämpfen, beziehungsweise bei den normalen Mobs, sage ich jetzt mal, dagegen zu kämpfen, man hat jetzt eine Nahkampfwaffe und eine Fernkampfwaffe und muss diese dementsprechend einsetzen. Man hat nie das Gefühl, jetzt greift der Gegner an. Ja? Ihr kennt das ja, normalerweise haben wir so eine Mechanik, sie breiten den, ich sag mal, Angriff vor und man kann sich dann wehren, zum Beispiel mit dem Schild. Und das ist ja hier auch nicht anders. Nur das Problem ist, man sieht's nicht. Und man weiß auch nicht, oh, der ist jetzt gerade auf mich zugerannt, beziehungsweise zugehüpft. Der wird jetzt erstmal, sagen wir mal, 10 Sekunden erstmal pausieren. Nein, das ist nicht so. Das ist ein komplett durcheinander, wo man einfach nicht definieren kann, wann greift mich dieser Mob an. Ne? Und dazu haben wir natürlich das größte Problem an dem Spiel, wie ich finde, dass man auch kein Autolock hat. Ja, also man hat diese Möglichkeit, wenn man Schild nutzt, dann hat man den nächsten Gegner im Visier, dass man da gegeneinander abprallt, quasi den Angriff. Aber während des Kampfes muss ich immer sehr variabel schlagen. Das ist vielleicht für einige ganz interessant, aber im größten Teil hilft es einem nicht. Deswegen muss man immer genau zielen, man muss die Kamera immer neu ausrichten und das nervt auf Dauer. Okay, das kann man auch noch alles verschmerzen. Dann habe ich noch einen wichtigen Punkt, den ich einfach nicht verstehen kann. Es ist tatsächlich für iOS gemacht. Das bedeutet, wir haben in diesem Spiel kein aktives Springen. Und hier muss ich sagen, Leute, hier hört der Spaß aber auf. Ja. Hier muss ich sagen, ein Zelda-Klon, wo ich nicht aktiv springen kann, es aber nutzen muss, also sprich bei einem bestimmten Abgrund drücke ich einfach eine Taste, dann springt er automatisch dann über den Abgrund. Das ist so, als ob man diese Freiheit eines Zeldas, eines Abenteuerspiels total nimmt. Ja. Das ist, das sind meine größten Kritikpunkte, die ich an diesem Spiel habe. Andererseits muss ich sagen, das Spiel weiß es zu unterhalten. Es macht wirklich sehr viel richtig. Das bedeutet, wir haben sehr viele Truhen versteckt, kleine Rätseleinlagen. Wir haben super geile Dungeons, wie ich finde, die wirklich auf das Wort halten. Sie sind kurz und knackig und haben auch Endbosse dabei. Und all das ist wirklich sehr gut gelungen. Grafisch ist es auch ganz gut. Wobei ich sagen muss, die Animationsstufen unseres Helden und anderen, die sind wesentlich bescheiden. Ja, aber das liegt nun mal daran, dass es eine Indie-Produktion ist und dass man hier tatsächlich ein paar Abstriche ziehen muss. Grundsätzlich habt ihr mit dem Titel Oceanhorn 2 Knights of the Lost Realm einen interessanten Titel für Zelda-Fans, vielleicht für die Wartezeit ein bisschen zu verkürzen, auf das nächste richtige Zelda, weil Hyrule Warriors zähle ich jetzt nicht zu Zelda richtig dabei. Aber der Preis ist auch noch relativ hoch, so um die 30 Euro. Und da sollte man sich schon überlegen, ist es mir das Geld wert? Weil ich habe wirklich sehr viele Punkte, wo ich sage, die stören mich doch dann. Aber grundsätzlich ist das Feeling trotzdem da. Ja, also das größte Problem, ja, ich sag's immer, das größte Problem ist das, das größte Problem ist das, aber dass man wirklich diese Freiheiten wegnimmt und dass man dieses aktive Springen ein wegnimmt, das finde ich schon sehr schlimm, muss ich einfach so sagen. Und es ist auch keine richtige freie Welt, wo ich mich bewegen kann. Es sind immer Level-Abschnitte, die einen so ein bisschen die freie Welt so ein bisschen simulieren, anzeigen. Und das alles ist ein bisschen, ja, geht so eher. Kann man mit Verschmerzen, das gab es auch schon bei dem ein oder anderen Zelda so, besonders bei den älteren Teilen. Die Musik ist tatsächlich sehr gut gelungen, wie ich finde. Die Sprecher sind auch okay. Klar, dass man nicht alles hier komplett vertonen kann und muss und soll. Und das muss man einfach so sagen. Man hat sehr viele Möglichkeiten, sich zu erweitern, viele Verstecke zu finden. Es hat nur einen faden Beigeschmack. In meinen Augen hätte sicherlich Oceanhorn 2 besser sein können. Und diese 20 Stunden, die man ungefähr ins Gameplay reinsteckt, hätten auch mehr unterhalten können, wenn man einige Optionen vielleicht ja, verbessert hätten. Und auch die Frames sind nicht die besten. Also man ist da weitaus bei 30 gefangen. Und das ist technisch dann auch eher so, geht so, eher gesagt, ne? Sogar teilweise liegt man drunter unter diesen Frames. Aber gut, grundsätzlich muss man sagen, es ist ein nettes Spiel für zwischendurch. Insgesamt hat es mir doch recht positiv gefallen, auch wenn ich das hier jetzt vielleicht nicht so zeige. Es ist sicherlich ein gutes Abenteuerspiel, was, ich sag mal, die Zelda-ähnliches Gameplay euch zeigt. Es zeigt aber auch dann die Schwächen, beziehungsweise dass es nichts Neues kann. Es hat keine richtige eigene Philosophie, um zu sagen, das stößt dich dann doch schon von Zelda ein bisschen sehr ab. Es ist tatsächlich immer wieder auf diesen Trichter und dann muss man sich diese Vergleiche immer wieder gefallen lassen, dass es einfach nicht an die Klasse von Nintendo rankommt. Und das ist das größte Problem des Spiels. Es steht sich sozusagen selbst im Weg, aber auf einem recht guten Niveau. Deswegen gibt es auch von mir 77% am Ende.